Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Über 4 Jahre ist es her, dass die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Aber auch wenn die Ängste von damals inzwischen für viele weit weg erscheinen, mit den Folgen einer Infektion kämpfen nach wie vor viele Menschen. Die, die mit der Diagnose Long-Covid leben, haben Langzeitbeschwerden, die sich in über 200 Symptomen äußern können. Mit verschiedenen Behandlungsmethoden und auch Bewegungsangeboten soll Betroffenen geholfen werden. Aber wie kann Sport überhaupt bei einer Krankheit helfen, wenn die Symptome so komplex und individuell sind wie bei Long-Covid? Sabine Lerche hat sich mit der Frage befasst, welche Arten von Bewegung gegen Long-Covid helfen können. Ihr Beitrag im Sportgespräch ist eine Wiederholung des Nachspielfeatures von Deutschlandfunk Kultur aus dem März 2024.
Eine Schätzung ist, dass das Long-Covid-Risiko jetzt, wenn man sich infiziert, auch nach Impfung bei ungefähr 3% liegt. Das sind Zehntausende Menschen, die dort also in kurzer Zeit immer wieder betroffen sind. Und somit ist das Problem Long-Covid noch nicht gelöst.
Betont Gesundheitsminister Karl Lauterbach nach dem zweiten runden Tisch zu Long-Covid im letzten Dezember. Und zu den neuen Long-Covid-Betroffenen kommen noch diejenigen, die immer noch mit den Folgen ihrer länger zurückliegenden Corona-Infektion kämpfen.
Es ist total bescheuert, aber ich war so stolz, dass ich selber einen Großeinkauf gemacht habe. Da ist dann ja auch noch diese ganze Reizüberflutung, wenn man das 2 Jahre nicht hatte, dann im Hinterkopf. Ich bin total anfällig für Krankheiten. Hier hustet jemand.
Long-Covid, laut WHO ein Krankheitszustand ab 4 Wochen nach der eigentlichen Corona-Infektion mit bis zu 200 möglichen Symptomen. Zu den Hauptsymptomen gehören Atemnot, neurokognitive Störungen, die krankhafte Erschöpfung, Fatigue und eine körperliche wie kognitive Belastungsintoleranz. Überschreiten Betroffene ihre Belastungsgrenzen, kann es zum Crash kommen.
Immer wenn ich zu viel Energie verbraucht habe, mein Körper quasi so eine Art Shutdown macht, also sagt, okay, stopp, hier geht nichts mehr, wir müssen jetzt die restliche Energie für die Versorgung der lebenswichtigen Organe erhalten, jetzt legen wir dich lahm.
Die Schweregrade von Long-Covid sind unterschiedlich. Manche Betroffenen schaffen keine 1000 Schritte pro Tag, andere zwischen 2.000 und 4.000 und wieder andere sind sogar sportlich aktiv.
Diese ganzen Beschwerden, die ich anfänglich konzentriert und auch sehr stark in der Beeinflussung hatte, die sind auch weniger geworden. Ich kann mittlerweile auch jetzt einen Kilometer gehen, schneller gehen oder ein bisschen walken. Das konnte ich ja ganz gar nicht. Ich konnte ja keine 20 Meter laufen, das tat mir alles weh.
Gerade die unterschiedlichen Ausprägungen und die mögliche Verschlechterung des Gesundheitszustands nach zu hoher Belastung machen es schwierig, den Betroffenen zu helfen.
Dann hatte ich Atemtherapie ausprobiert, auch Reha-Sport, und das hat alles nur Crashs ausgelöst. Es wurde alles nur schlimmer und schlechter und es konnte mir auch keiner erklären, was sind meine Symptome, warum ist das überhaupt? Warum kann ich jetzt an einem Tag 30 Minuten spazieren gehen und an dem anderen kriege ich nach 10 Luftnot und es geht nichts und es geht mir wieder eine Woche lang schlecht.
Und da hat sich eben herausgestellt, dass es keine einheitliche Behandlung für Long-Covid gibt. Also jede Reha-Klinik macht seine Behandlung selber nach seinem besten Gewissen, gar keine Frage. Aber es gibt eben keinen Standard in diesem Bereich. In der Physiotherapie sieht das noch dramatischer aus. Also da gibt es noch weniger. Aber wie gesagt, es gibt keine kontrollierten, individualisierten Bewegungsansätze zur ganzheitlichen Regeneration direkt am Patienten. Das fehlt.
Zum Reha-Sport gehört auch Reden. Das findet immer ganz am Anfang statt und das spielt manchmal auch eine größere Rolle als der Sport. Da formulieren die Patienten immer wieder, dass sie sich alleingelassen fühlen von der Politik, von ihren Ärzten, von ihren Familienangehörigen, dass sie nicht genug Unterstützung auf der Arbeit bekommen. Am Ende so einer Stunde, dann die weinen manchmal auch richtig dabei, weil sie so froh sind, dass sie einfach Leute gefunden haben, mit denen sie quasi wie in einer Selbsthilfegruppe auch mal zusammen reden können als Gleichgesinnte.
Die Zahl der Betroffenen kann nur geschätzt werden. Von den bisher über 38 Millionen gemeldeter Covid-19-Infektionen in Deutschland sind geschätzt zwischen 6 und 15% von Long-Covid betroffen. Dauert der Zustand über 3 Monate an, spricht man auch von Post-Covid.
Ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung, dass man sagen kann, dass es jetzt eben mit in die Normalität reingeht und dass wir eine weitere chronische Erkrankung haben, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
sagt Benedikt Ewald, Direktor für Sportentwicklung beim Deutschen Behindertensportverband. Zwar ist 4 Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie der Ausnahmezustand von vielen verdrängt. Es bleibt aber die Frage, wie kann den Long- und Post-Covid-Betroffenen geholfen werden? Das gleichmäßige Sirren der Ganzkörperergometer schafft eine meditative Atmosphäre. Durch die große Fensterfront des Sportinstituts in Overath scheint die Sonne. 2 Long-Covid-Betroffene trainieren auf den Geräten. Die Beine treten wie auf einem Fahrrad, die Arme bewegen sich wie auf einem Stepper.
Die ganze Firma hat ursprünglich für die Weltraumforschung, für die NASA gearbeitet und hat auch Trainingsgeräte hergestellt, die auch eben auch im Weltraum funktionieren. Und darauf sind die auch ausgelegt. Jetzt haben wir natürlich gemerkt, ja, man kann damit auch sehr gut in den Leistungssportbereich rein, ohne dass das ein Ganzkörpertrainingsgerät ist.
Erklärt Björn Heiduck, Sportwissenschaftler und Geschäftsführer des Sportinstituts. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule in Köln führt er die Tribal-Studie durch, eine trainingsbasierte Behandlungsmethode für Long-Covid. Im Mittelpunkt steht dabei das Ganzkörperergometer. Mit ihm lassen sich das Training und vor allem die individuelle Belastung ganz genau kontrollieren und sehr fein steuern, so Heiduck.
Wir kontrollieren also immer, dass sich die Patienten im Toleranzbereich halten.
Die Idee ist, die Long-Covid-Betroffenen trainieren immer knapp unter ihrer persönlichen Belastungsgrenze. Durch das stufenspezifische Ausdauertraining soll sich diese Belastungsgrenze Stück für Stück nach oben verschieben und damit auch die Belastungstoleranz und Leistungsfähigkeit steigern.
Wir wollen, dass die Patienten immer in der Lage sind, ihre Belastung zu schaffen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Tool, denn diese Referenz, dieser Grenzwert, den sollen sie auch mit in den Alltag nehmen, weil es auch für sie eine Richtlinie darstellen kann, wie sie im Alltag ihre Belastung einschätzen können.
Und das hat sich am Anfang wie so ein Abnutzungskampf angefühlt, weil man halt die ganze Energie hier gelassen hat.
Sascha Rogosch nimmt seit 1,5 Jahren an der Patientenstudie teil. 15 Minuten dauert das Training auf dem Ganzkörperergometer.
Und dann gehen hier die Zahlen hoch und dann zieht so die Energie nach, die man im Alltag hat. Und dann geht man wieder hoch, dann ist es erstmal ein bisschen anstrengender und dann zieht es wieder nach. Also man kriegt auch selber ein Gespür dafür.
Der 30-jährige Rogosch hat vor seiner Corona-Infektion Ende 2021 als Sozialarbeiter gearbeitet, auch sportgetrieben. Aber daran war mit Long-Covid nicht mehr zu denken.
Meine Ärztin hat gesagt, da hilft jetzt nur noch Zeit, nachdem ich einen Arbeitsversuch hatte, einen Rückfall hatte, dass alles nicht funktioniert hat, wurde alles nur schlimmer und schlechter. Und dann hatte ich ungefähr Anfang August mein Startgespräch beim Dr. Heiduck. Und es war zum ersten Mal dieses, ich werde hier verstanden, und auf der Rückfahrt sind mir die Tränen im Auto gekommen, weil ich endlich wieder so, es ist Hoffnung da, es ist hier, kann mir geholfen werden.
Zu Beginn des Trainingsprogramms wird bei den Patienten und Patientinnen die individuelle Belastungsgrenze durch verschiedene Tests ermittelt.
Und diesen untersten Wert, den nehmen wir als Referenz, um dann zu schauen, wie passt sich der Körper an. Denn wenn wir immer an der Grenze arbeiten, dann kommt es zu einem Anpassungsprozess. Und damit verschieben wir einmal die Toleranzgrenze nach oben hin. Und zum anderen können wir damit natürlich auch dafür sorgen, dass die Patienten Stück für Stück sich auch an die Belastung gewöhnen.
Sagt Björn Heiduck. Die aktuell 100 Patienten trainieren 2-mal pro Woche in seinem Institut. Die Intensität steigert sich mit dem Erreichen neuer Belastungsgrenzen. Ziel ist, die Fatigue-Symptomatik zu verringern und neben Kraft und Ausdauer auch die Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität zu erhöhen und PEM, die postexertionelle Malaise, also die Zustandsverschlechterung nach Belastung, zu vermeiden.
Wenn man das jetzt mal metaphorisch vergleichen möchte, das Ziel ist oben die Autobahn, da wollen wir rauf. Und wir müssen aber erstmal schauen, wo befinden sich die Patienten? Sind sie in der Lage, in der 30er-Zone zu fahren oder in der Innenstadt? Und diese Grenze müssen wir weiter Stück für Stück verschieben. Aber dabei gleichzeitig das PEM vermeiden.
Autobahn heißt für Heiduck, 8 Stunden am Tag arbeitsfähig zu sein. Ein hochgestecktes Ziel. Studienteilnehmer Sascha Rogosch steht kurz vor seinem Wiedereinstieg in den Beruf. Eine Halsinfektion hat ihn jetzt zurückgeworfen. Trotzdem, er hat ein Gefühl für seinen eigenen Energiespeicher bekommen.
Mittlerweile ist mein Akku schon stabil. Klar schaffe ich dann wenig, aber also ein super Meilenstein war für mich auch, dass ich gemerkt habe, hey, ich war jetzt vormittags hier und abends schaffe ich was zu kochen. Einfach auch zu merken, okay, dieser Akku lädt schneller wieder auf.
Auch die Ergebnisse aus den bisher erhobenen Leistungsdaten zeigen eine Leistungssteigerung. Die Fatigue-Symptome verringern sich. Allerdings braucht das Zeit. Seit Projektstart vor über 2 Jahren haben knapp 10 der 120 Patienten die Behandlung abgeschlossen. Für Langzeiteffekte gibt es noch keine Daten. Durch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule werden zusätzlich Laborwerte untersucht.
Mein Name ist Mareike Grau. Ich arbeite an der Deutschen Sporthochschule in Köln, vor allen Dingen im Fachbereich Hämatologie, Hämorrheologie bei Sport und bei Erkrankungen und Gesundheit.
Mareike Grau und ihr Team untersuchen vor allem die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen der Patienten. Sie sind für den Sauerstofftransport im Körper über das Blut verantwortlich. Bei Long-Covid-Patienten sind aber ca. 25% der Erythrozyten verändert. Sie verschmelzen miteinander, verändern ihre Form oder haben Ausstülpungen. All diese Faktoren haben einen negativen Einfluss auf den Sauerstofftransport und damit auch auf die körperliche Leistung, für die Sauerstoff in den Muskeln und Organen nötig ist. Die bisherigen Laborwerte zeigen, durch das Trainingsprogramm verbessern sich die Blutparameter. Woran das liegt, wissen die Forscher und Forscherinnen noch nicht. Die spezielle Verknüpfung von Training und Forschung sei aber sehr effektiv.
Letztendlich müsste man sowas wie angewandte Sportwissenschaft wirklich als Forschungsbereich ausgeben, wo es um chronische Erkrankungen geht, wo dann tatsächlich Praxis und Forschung unmittelbar miteinander verzahnt werden. Weil ich denke, dass es nicht nur für Long-Covid-Betroffene, sondern auch viele andere mit chronischen Erkrankungen extrem wichtig, dass die Therapie individualisiert wird, dass eben unterschiedliche Faktoren damit reingreifen und dass dann auch neueste Erkenntnisse aus der Forschung unmittelbar in die Praxis und in die Behandlung der Personen mit den chronischen Erkrankungen dann auch integriert wird.
Belastungsgrenzen bei Long-Covid durch körperliches Training verschieben. Einen anderen Ansatz verfolgt das WATCH-Projekt in Thüringen. WATCH steht für mobile wohnortnahe Versorgung und Therapiesteuerung bei Post-Covid in Thüringen. Seit November 2023 fährt durch die Landkreise in Thüringen der Post-Covid-Bus. Von außen scheinbar ein ganz normaler Bus für den Personenverkehr. Innen aber Behandlungszimmer und Arztpraxis auf engstem Raum. Die Lüftung brummt, es ist warm, bewegt sich jemand, wackelt der Bus. Wenn nicht gerade Desinfektionsspray benutzt wird, riecht es auch eher nach Bus als nach Arztpraxis.
Und zwar bin ich die Frau Kuschenreber aus der Neuropsychologie heute da und mache hier die Testung. Das wäre einmal eine Papiertestung mit dem Mokka.
Der Bus ist zentraler Bestandteil des WATCH-Projekts. Im Bus machen die Post-Covid-Betroffenen verschiedene Tests zur kognitiven und körperlichen Leistungsfähigkeit. Es wird Blut abgenommen und die Lungenfunktion untersucht. Anschließend sind die Patienten und Patientinnen Teil eines 2x12 Wochen dauernden Interventionsprogramms. Sie werden über Apps, Fitness-Tracker und Videosprechstunden zu Hause telemedizinisch betreut. Bestandteile sind ein kognitives Training und leichte körperliche Aktivität mit PEM-Prävention, beides basierend auf speziellen Apps. Dazu kommt eine psychologische Krisenintervention. Aktuell sind 170 Patienten im Projekt eingeschlossen. Das Projekt hat ein Fördervolumen von knapp 6 Millionen Euro. Beteiligt sind mehrere Universitätskliniken, Krankenkassen, medizinisches Personal und Wissenschaftler, die an Post-Covid forschen.
Mein Name ist Christian Puta. Ich habe hier eine APL-Professur für Sportmedizin und Gesundheitsförderung in Jena an der Friedrich-Schiller-Universität.
Puta ist zuständig für die körperlichen Aspekte der Patienten im WATCH-Projekt. Durch die Betreuung sollen sich langfristig die kognitiven, körperlichen und psychologischen Defizite der Post-Covid-Betroffenen verbessern und ihnen so auch wieder mehr Teilhabe am Arbeits- und Sozialleben ermöglichen. Dabei geht es nicht um eine Long-Covid-Heilung, sondern um eine Linderung der Symptome und um Strategien, mit den Symptomen zu leben. Zentral ist das Erlernen von Pacing.
Es ist ein Energieressourcenmanagement letztendlich. Ne? Es ist nicht ein Energieerhöhungsmanagement. Es geht nicht darum, mehr Energie zu generieren, sondern es geht darum, mehr Energie über den Tag zur Verfügung zu haben, indem man sparsam mit dem Verbrauch umgeht.
Das Pacing umfasst laut Puta 4 Komponenten. Den individuellen Energierahmen, Warnsignale vor einer potenziellen Symptomverschlimmerung wie Kopfweh, Muskelschwäche oder Muskelschmerzen, den täglichen Umgang mit Pacing und die Ruheherzfrequenz als wichtiger Marker für den Zustand des Körpers. Das alles und das nötige Körpergefühl zu erlernen, ist aber gar nicht so einfach.
Ich bin Mia Diko. Ich bin selbst betroffen von ME-CFS nach einer Covid-Infektion im März 2020.
Die Erkrankung ME-CFS, die myalgische Enzephalitis mit chronischem Fatigue-Syndrom, tritt wie Long-Covid nach Infektionskrankheiten auf. Auch ME-CFS-Betroffene leiden unter PEM, der Verschlechterung der Symptome nach Überlastung.
Betroffene beschreiben PEM gerne mit sowas wie einen Kater haben, plus Jetlag, plus einen zusätzlichen Infekt, um annähernd zu illustrieren, wie sich das anfühlt. Also man ist wirklich komplett lahmgelegt. Ja, das ist eine heftige Sache.
Mit Pacing kann PEM vermieden werden. Mia Diko hat knapp 4 Jahre gebraucht, um Pacing zu erlernen. Es geht darum, seine verfügbare Energie einzuschätzen und vor allem Pausen zu machen.
In einer Pause wird nichts gemacht, außer gelegen. Man kann autogenes Training, Meditation oder Atemtechniken zur Entspannung einsetzen. Aber kein Social Media, kein Radio oder Fernsehen. Wirklich nichts zu machen ist sehr hart. Gerade zu Beginn, wenn man gewöhnt ist, sonst viel zu tun. Viele nutzen in dieser Zeit Baustellen, Lärmschützer und Schlafmasken, um sich von Reizen abzuschirmen.
Erklärt Mia Diko in einem Video zu Pacing, das sie zusammen mit Long-Covid Deutschland und der Deutschen Gesellschaft für ME-CFS aufgenommen hat.
Was ich tatsächlich Betroffenen raten würde, gerade wenn sie am Anfang stehen, sich definitiv in Selbsthilfegruppen zu begeben für einen guten Austausch, um erstmal zu erlernen, wie sie mit ihrer Erkrankung umgehen sollen. Das Wissen, das dort gebündelt ist in diesen Gruppierungen online, ist viel umfassender als das, was jetzt Hausärztin, Hausarzt XY bieten können, einfach aufgrund der Schwarmintelligenz. Und das nächste, das ich noch sagen würde, Beharrlichkeit.
Appelliert ein Long-Covid-Betroffener. Nach seiner Corona-Infektion hatte eine Sporttherapie in einer Reha-Klinik seinen Zustand verschlechtert. Seine Belastungsintoleranz wurde nicht beachtet, obwohl er immer wieder darauf hingewiesen hatte. Heute, fast 2 Jahre später, wird er durch seine Beharrlichkeit von den behandelnden Ärzten ernst genommen. Und dank Pacing kann er als moderat Betroffener auch 12 Stunden pro Woche arbeiten. Mia Diko ist gleichfalls moderat betroffen. Für Pacing nutzt sie eine Pulsuhr.
Ich beobachte quasi bei gewissen Tätigkeiten, die für mich anstrengend sind, meinen Puls. Und wenn der über einem gewissen Sollwert längerfristig ist, dann ist das schlecht. Das heißt, ich vermeide, über diesen Wert zu kommen. Bei mir ist es sowas wie 110, 120. Und den sollte ich möglichst nicht für längere Zeit überschreiten.
Der Puls ist auch ein wichtiger Marker für Christian Puter vom Projekt Watch in Thüringen. Die Patienten ermitteln über Fitness-Tracker täglich ihre Herzfrequenzen.
Über die Fitness-Tracker sind wir jetzt in der Lage, sowohl die herzfrequenzbasierten Daten, also den Puls letztendlich, die Aktivität, die Schritte einzuschätzen und das in eine Konstellation zu dieser Symptomverschlimmerung zu bringen. Und das ist zum Beispiel ein Ziel, um darüber ein Verständnis zu gewinnen und zum Zweiten die Betroffenen auch über diese Trackerdaten anzuleiten.
Zum Zusammenhang zwischen Belastung und Long-Covid konnte die Forschung schon einige Richtwerte ermitteln. Belastungen sollten in kurzen Intervallen von 30 bis 40 Sekunden stattfinden, mit langen 3-Minuten-Pausen. Heißt praktisch, beim Treppensteigen nur ein paar Stufen gehen, dann hinsetzen und Pause machen und dann die nächsten Stufen. Insgesamt sollten die Belastungen auch nicht länger als 10 bis 12 Minuten dauern. Dauert die Belastung länger, muss der Körper auf einen Energiestoffwechsel mit Sauerstoff umsteigen. Der scheint aber bei Long- und Post-Covid-Betroffenen beeinträchtigt zu sein. In der Folge kommt es zu Erschöpfungszuständen, Fatigue und einer Symptomverschlimmerung. Das erkläre auch, warum körperliche Aktivitätsprogramme, in der Reha zum Beispiel, bei manchen Long-Covid-Betroffenen zu einer Zustandsverschlechterung führen, ergänzt Christian Puter. Aktiv zu bleiben sei aber trotzdem wichtig. Allerdings muss das Pacing den Rahmen vorgeben und nicht Trainingsprinzipien aus dem Leistungssport.
Das ist hier ganz klar nicht zu empfehlen. Dieses Modell, ja, aus der Trainingssteuerung ist es die Superkompensation. Das heißt, man trainiert, hat einen Anpassungseffekt über das Normale hinaus und diesen Anpassungseffekt kann man nutzen für einen Trainingseffekt später. das ist nicht anzuwenden bei Post-Covid.
Sport sieht für mich als moderat Betroffene jetzt so aus, dass ich versuche, jeden Tag nach Möglichkeit einmal alle meine Muskeln einzeln irgendwie anzuspannen. An guten Tagen, ich nenne das Rumrollen, lege ich mich auf eine Matte und versuche mal alles ein bisschen zu dehnen und zu mobilisieren.
Tikos Ansatz ist also weniger Sport im klassischen Sinne, sondern Bewegungserhaltung kombiniert mit dem Körperbewusstsein, wie es ihr an diesem Tag geht und wie viel Energie sie hat.
Also ich sag mal so, vor anderthalb Jahren hatte ich vielleicht einen Leistungsstand von 10-15%. Mittlerweile bin ich so bei 40-50% maximal, aber die habe ich aber schon.
Peter Richter ist über 70. Er wirkt zufrieden mit sich. Die Freude am Reha-Sport sieht man ihm an. Mit den anderen Teilnehmern geht er zur Musik kreuz und quer durch die Halle. Der Long-Covid-Reha-Kurs beim TSV Bayer 04 Leverkusen war 2022 einer der ersten Reha-Kurse für Long-Covid-Betroffene. Seitdem ist der Kurs gewachsen, von anfangs 2 Teilnehmern auf heute 14.
Ein bisschen mehr Ausdauer, ich habe mehr Muskeln gekriegt, die waren ja ziemlich weg.
Ich hatte jetzt die Tage eine Teilnehmerin, die hat mir gesagt, ich konnte bis in den 3. Stock ohne Pause nach oben gehen. Das war vor Monaten nicht denkbar. Und das ist dann schon toll, wenn man so ein Ergebnis sieht. Ne?
Von der Konzentration ist es nur leicht besser geworden. Da wird der Sport wahrscheinlich auch nicht so viel machen können. Aber von der Leistungsfähigkeit, vom Körper, von der Lunge, hat er sich ungemein verändert. Also zum positiven Wert. Da muss ich sagen, gute Arbeit hier.
Noch vor 1,5 Jahren rechnete der Deutsche Behindertensportverband DBS mit einer Long-Covid-Welle, die auch die Reha-Kurse in den Vereinen vor Herausforderungen stellen sollte.
Ich würde sagen, wir sind deutlich, deutlich besser aufgestellt, als wir das vor 1,5 Jahren gewesen sind. Vor 1,5 Jahren war unser Engagement vor allem daraus gespeist, dass wir das Gefühl hatten, es traut sich niemand aus der Deckung.
Resümiert Benedikt Ewald, Direktor für Sportentwicklung beim DBS.
Wir haben versucht, die Initiative mit unserem Forum zu übernehmen und dort in Erscheinung zu treten. Mittlerweile sind wir schon deutlich, deutlich weiter, sowohl verbandsintern, aber auch was die Forschung selber anbelangt.
Um einheitliches, evidenzbasiertes Wissen auch in die Kurse zu bringen, hat der DBS Multiplikatoren-Schulungen für Reha-Dozenten initiiert. Im Jahr 2024 gibt es über 20 Lehrgänge zu Long-Covid im Reha-Sport, basierend auf einem mehrseitigen Skript, das der DBS in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern erstellt hat. An diesem orientiert sich auch Stefan Schmitz. Er ist Sporttherapeut, hat eigene Reha-Kurse, gibt aber auch Übungsleiter-Fortbildungen. Als einer der ersten hat er spezielle Fortbildungen zu Long- und Post-Covid für Reha-Sport angeboten.
Einmal den Online-Unterricht und einmal den Präsenzunterricht. Und in beiden Teilen ist es für mich wichtig, dass ich am Anfang immer so eine Umfrage mache. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was wollen wir? Was sind eure Ziele? Was ist die Erwartungshaltung? Faktoren wie die Belastungssteuerung, Testverfahren, die man einbauen kann, die Belastungsintoleranz oder auch das Pacing. Ich könnte schon beinahe sagen, das Kern- oder Herzstück der Fortbildung ist immer die Belastungssteuerung im Training oder Reha-Sport vernünftig zu gestalten.
Dafür will Schmitz die Übungsleiter sensibilisieren. Sein Wissen basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Studien und auf Erfahrungen aus seinen eigenen Kursen. Informieren und weiterbilden, das hat auch Hans-Peter Gierden gemacht. Groß gewachsen, sportlich, türkise Sportshirt, pinke Brille. Gierden leitet den Long-Covid-Kurs in Leverkusen. Das Programm passt er immer wieder an. Beispielsweise mit Wissen aus Fortbildungen zum Atemtrainer oder Pilates-Trainer. Von der Belastungsintoleranz hat er zum ersten Mal durch Medienberichte gehört.
Das habe ich mir dann nochmal angeguckt, habe das auch noch ein bisschen gegoogelt mal.
Erste Station kennen wir ja schon, Bizeps.
Heute wartet auf die Kursteilnehmer ein Zirkeltraining. Damit lassen sich gezielt verschiedene Symptome von Long-Covid ansprechen und verbessern. Und vor allem individuelle Intensitäten anbieten.
Wir haben uns halt langsam herangetastet und halt die Belastung über die Zeit und über die Gewichte oder auch die Wiederholungszahl angepasst und dementsprechend es ganz individuell einfach kontinuierlich gesteigert. Und wenn es zu viel war, wird halt eine Pause gemacht.
Christian Pute aus Jena appelliert, auch in den Reha-Sportkursen nur kurze Übungen zu machen, Atemregulationstechniken, Pacing und Meditation einzubauen. Wichtig ist zu differenzieren und abzuklären, welche Long-Covid-Symptome haben die TeilnehmerInnen und vor allem, haben sie eine Belastungsintoleranz, an die das Programm angepasst werden muss? Aber bis zur Long-Covid-Symptomatik muss es gar nicht kommen.
Wenn man jetzt retrospektiv bei Post-Covid guckt, dann weiß man, dass diejenigen, die in den ersten 14 Tagen nach der Infektion bewusst die Füße nicht stillgehalten haben und sich Ruhe gegönnt haben, dass diejenigen später in ein schweres Symptomcluster, wenn sie den Post-Covid entwickeln, reinfallen können. Das ist nicht Ursache-Wirkung, das ist erstmal eine Korrelation, aber ich denke, den Hinweis sollte man ernst nehmen.
Denn aus der Forschung wisse man mittlerweile, dass der Körper nach der Corona-Infektion ein gewisses Zeitfenster brauche, um die Immunantwort abzuschließen.
Wenn man sagt, ich habe eine Infektion, die Infektion dauert so und so lange, es geht mir eigentlich gut, ich bin zwar noch ein bisschen schlapp, aber wenn ich jetzt langsam anfange und erstmal früher vielleicht 20 Minuten gejoggt bin, fange ich jetzt erstmal mit 5 Minuten an, guck mal, wie reagiere ich eigentlich drauf. Und dann merke ich, okay, das geht besser und besser, aber langsam, und dann merkt man, das funktioniert und ich komme auch wieder zurück. Ja? Es ist also eher so ein stückchenweise Vorarbeiten. Wenn man andere Probleme hat, das heißt also kardiale Probleme, muss das abgeklärt werden. Ne?
Vor dem Wiedereinstieg in den Sport sollte man laut Christian Puter nach Symptombeginn 10 Tage inklusive 3 symptomfreie Tage warten.
Also man soll keine Angst haben, aber man soll erstmal ausheilen lassen und nicht nur 3 Tage. Und dann beobachten, was passiert, wenn ich jetzt eine leichte Belastung habe, wie geht es meinen Symptomen. Wenn ich merke, okay, das wird sukzessive besser, ist das okay. Wenn ich aber merke, nee, diese Erschöpfung bleibt massiv und das geht von Woche zu Woche, dann muss man schon mal einen Rat aufsuchen und sagen, okay, da ist was nicht korrekt.
Zwischen Sport und Schonung, was gegen Long-Covid helfen kann. Das Feature von Sabine Lerche war eine Wiederholung vom März 2024.